Ihr wisst, wir werden heute über Kaleb sprechen. Und Kaleb war so ein Zeitgenosse von Mose. Mose hat Wunder getan in der Kraft Gottes und ich muss jetzt auch ein Wunder tun in der Kraft Gottes. Nämlich ganz, ganz schnell predigen. Weil die Zeit einhergegangen ist. Seid ihr noch aufnahmefähig? Und bereit für das Wort Gottes, für die Predigt. Ich möchte über Kaleb sprechen und etwas ein bisschen zur Vorgeschichte sagen. Der Kaleb wurde 1400 vor Christus, ja, in Ägypten geboren. Ungefähr 1400 vor Christus, also lange, lange, lange Zeit. Weil wir haben schon mal nochmal 2000 Jahre nach Christus, also 3400 Jahre, vor 3400 Jahren circa, ist der Kaleb in Ägypten geboren. Er war aus dem Stamm Juda. Kaleb erlebte als junger Mann, halb so alt wie der Mose damals, die Sklaverei. Ja, den ganzen Befreiungskampf dann auch unter Führung des Mose mit dem Pharao und dem ägyptischen Volk. Er erlebte diese 10 Plagen, diese 10 Befreiungswunder Gottes. Er erlebte den Auszug aus Ägypten. Er erlebte dann, ja, das Passafest, die ganze Verfolgung durch die Ägypter. Und er erlebte die Wolken und die Feuersäule in der Wüste, dann wie Gott wirklich konkret, das Volk Gottes, würde ich gerne auch miterleben. Ja, mit sichtbar, Wolke und Feuersäule, einfach das Volk, ja, durch die Wüste geführt hat. Er erlebte dann wieder diese Verfolgung der Ägypter und dann die Teilung des Roten Meeres. Und da habe ich noch einen kleinen Clip für euch. Ton müsst ihr auch anmachen.
Oh, hello, Pharaoh. Listen, the Jews have escaped, okay? So, yeah.
What? That's impossible! Who let the Jews out?
Who? Jews.
Who let the Jews out?
Jews. 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 Jews.
Who let the Jews out?
Jews. 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 Jews.
Who let the Jews out?
Jews. 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 Jews.
Who let the Jews out?
Das habe ich jetzt euch eingespielt, damit ihr euch das besser merken könnt. Und dann erlebte die Vernichtung des gesamten ägyptischen Heeres. Ja, und dann ging es so richtig los. Dann war das Volk Israel in der Wüste. Kaleb war mit dabei. Er erlebte 3 Tage Durst in der Wüste Schur. Bis die Israeliten dann meinten, ja, bei Mara, das erinnert mich immer an die Tochter von den Senfens, ne, bei Mara, das heißt bitter, Wasser gefunden zu haben, aber das Wasser war bitter. Und da entstand eine extreme Situation und sie haben dann das erste Mal so richtig gemurrt gegen Gott und gegen den Mose. Und er erlebte dann, der Kaleb erlebte dann, wie Mose zu Gott schrie. Und dann hat Gott geantwortet. Und was hat Gott gemacht? Er hat dem Mose ein Stück Holz gezeigt. Könnt ihr nachlesen. Hat Mose ein Stück Holz gezeigt. Der hat das Stück Holz ins Wasser geworfen und es wurde süß. Ein Wunder ist geschehen. Das Wasser wurde süß. Das Wasser Maras. Und dann sind sie weitergezogen, dann hat er mal eine kurze Urlaubszeit mit dem Volk zusammen erlebt bei Elim. Das waren diese 12 Quellen, ein traumhafter Ort mit 70 Palmen, wo sie mal richtig ausspannen konnten, aber dann ging es dann weiter in die Wüste Sin. Und da waren sie dann schon 1,5 Monate unterwegs und dann kam wieder eine Hungerkatastrophe. Zuerst Durst, dann Hungerkatastrophe und wieder Murren. Und dann die Sehnsucht zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und es bedeutet ja eigentlich in die Sklaverei wieder. Und dann erlebte er, wie Gott wieder eingegriffen hat und Manna, das Brot vom Himmel, ja, gesandt hatte. Und dann haben die für sich ernähren können mit Manna, Manna-Burger, Manna am Morgen, Manna am Mittwoch, Mittag und Manna am Mittwoch auch und am Abend, Manna am Abend, am nächsten Tag, Manna am Morgen, Manna am Mittag. Sorry, das sind noch die Reste der Hochzeit von gestern. Und Manna am Abend. Ne, Manna-Burger. Ja, und das hat den Israeliten dann auch nicht mehr gepasst. Und dann wollten sie Fleisch haben. Und das hat eigentlich Gott zornig gemacht. Und ja, immer wollten die was. Und immer, ja, und dann hat Gott Wachtelschwärme geschickt. Auch ein weiteres Wunder. Und dann haben sie Fleisch ohne Ende gehabt, bis es ihnen zum Hals raushing, das Fleisch. Und dann kam die Weidewanderung nach Rephidim, heißt dieser Ort. Und wieder kein Wasser, wieder Durst. Also war eine krasse Situation. Und dann ist der Zorn der Israeliten so angestiegen, dass sie den Mose, ihren Führer, ihren Leiter steinigen wollten. Und Mose schreit wieder zum Herrn, der Herr gibt wieder Antwort, er schlägt den Felsen bei Horeb, beim Berg Horeb war da ein Fels und den schlägt er und es sprudelt auf einmal Wasser raus, wieder ein krasses Wunder. Und dann, immer dann, wenn die Israeliten dachten, alles okay wieder, kamen die Amalekiter. Und die haben dann, und die Amalekiter waren ein besonderes Volk. Ja, da ist ein Hass dann auch entstanden. Ja, weil das war ein Volk, die immer die Schwäche ausgenutzt haben, die gegen ihr zur schwächsten Zeit kamen, gegen die Schwächsten angingen. Also ein ganz, ganz unfair, und das steht eigentlich für den Feind selbst. Auch in unserem Leben. Weil er kommt nicht, wenn du stark bist. So kommt dann, wenn du schwach bist. Und so waren die ein Sinnbild für das, ja, was alles, was dieses Teuflische, dieses vom Feind, dieses Listige, dieses Hinterlistige. Ja, und dann erlebte er, wie Mose dann auf den Berg ging, zusammen mit dem Aaron und Hur, und da gibt es ja schöne Filme, und wie er dann die Hände hochhob und die dann die Hände gestützt haben, weil jedes Mal, wenn er die Hände runtersinken ließ, ja, haben die Israeliten verloren. Und unten hat er Kaleb zusammen mit dem Josua gekämpft gegen die Amalekiter. Und dann gab es einen großen Sieg. Aber welch ein Stress! Welch ein Stress. Dann hat der Schwiegervater Jethro, den Mose besucht, hat dann gesagt, du kannst so nicht mehr weitermachen, dass du alles du machst alleine. Und er hat dann Richter eingesetzt, der Mose. Und wahrscheinlich war der Kaleb einer von diesen Richtern, einer von diesen Leitern. Dann ging's weiter. Dann waren sie am Sinai. Dann das goldene Kalb. Dann das Gericht Gottes. Dann, ja, hat Mose nicht zwei Tablets kaputt geschlagen, sondern die Gesetzestafeln. Heute würde man sagen, so iPads, ne? Wäre vielleicht auch manchmal ganz gut. Und es wurde das Gesetz gegeben. Und dann kam eine kurze Phase des Friedens, ein friedlicher Durchzug, ja, durch das Gebiet von Esau. Das waren ursprünglich verwandte Völker. Und Ammon waren Nachfahren von Lot, dem Neffen von Abraham. Und dann sind sie in Kadesh Barnea. Das heißt nichts anderes, ich habe mal nachgeguckt, als heiliger Ort von Barnea angekommen. Und da hat dann Gott, ja, Mose wieder den Impuls gegeben, dass er Kundschafter ausgesandt hat. Und da steht in 4. Mose, Kapitel 13, 1 bis 3. Und da, von dort aus, schickte eben dann der Mose Kundschafter in das verheißene Land. Und er hat dann da den Josua gewählt. Und dann noch aus jedem Stamm einen Gesandten. Und da hat er wahrscheinlich nicht den letzten genommen, sondern wirklich die angesehensten Leute. Und der Kaleb war eben vom Stamm Juda auserwählt, damit zu gehen, das Land auskundschaften. Und sie sollten auskundschaften, wie das Land beschaffen ist und was die Leute dort machen. Leben sie in Zelten oder in Zeltdörfern oder in Städten? Und sie sollten was von den Früchten des Landes mitbringen. Und das Ganze sollte 40 Tage dauern. 40 Tage, also eineinhalb Monate, haben sie das Land ausgekundschaftet. Sie kamen dann zurück und berichteten Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie herausgefunden hatten. Und da heißt es dann in 4. Mose 13, Vers 27 bis 29. Vielleicht könnt ihr das mal kurz anschlagen. 4. Mose oder projizieren. 4. Mose 13, 27 bis 29. Und dann, sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Und da haben sie da diese riesigen Weintrauben dann gezeigt. Wo wahrscheinlich fast alle die Bilder kennen. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen, das waren die Riesen. Amalek wohnt im Land des Südens. Das waren die Leute, gegen die sie gekämpft haben. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter, also eine ganze Menge von Völkern, wohnten auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und dann tritt der Kaleb auf, das erste Mal. Und er sagt dann, lasst uns hinaufziehen. 4. Mose 14, Vers 30, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen. Wir können es überwältigen. Und dann haben die gesagt, Vers 31 bis 33. Aber, immer dieses Aber. Aber die Männer, die mit ihm wieder aufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, das ist stärker als wir. Und sie brachte unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Also haben sie alles nochmal extremer dargestellt. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Also so wie der Ralf vorne stand vorhin und größer. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks, also eine Uwe Winkop und solche Leute, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann kam eine ganz, ganz extreme Situation. Die Leute, die fingen an zu schreien und zu weinen die ganze Nacht, heißt es da. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme, also das ganze Volk war das ja, und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. In anderen Übersetzungen heißt es, die ganze Nacht haben die da durchgeschrien und geweint. Und dann haben sie Gott böse Motive unterstellt. 4. Mose 14, Vers 3. Und sie murrten gegen Mose und Aaron. Und dann, wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schmerz fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Also sie haben ihm böse Motive, Gott böse Motive unterstellt, dass er eigentlich nur Spaß mit ihnen treibt, sie da extra zwar unter großen Wundern da in die Wüste dann bringt und dann eigentlich, weil er schon immer im Sinn hatte, sie kaputt zu machen und umzubringen. Und dann wollte sie einen anderen Führer einsetzen, der sie wieder zurück nach Ägypten bringt. Und da haben nochmal Josua und Kaleb das Wort ergriffen. Und das können wir auch nochmal kurz lesen. 4. Mose 14, 6 bis 9. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Dramatische Situation. Sie zerrissen ihre Kleider und sagten der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Weiter. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Also wir werden sie fressen wie Brot, heißt es an anderer Stelle. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Das war das, was Kaleb und Josua gesagt haben. Und als Reaktion darauf wollte das Volk sie steinigen. Und dann ist wieder ein Wunder passiert. Die Herrlichkeit Gottes ist erschienen. Und das bedeutete, das hat sie beschützt, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Jeder hat das gesehen. Und Gott war dann richtig sauer. Und er wollte dann das ganze Volk vernichten. Und hat dann gesagt, ich lasse dich allein, Mose, übrig. Und dann machen wir ein neues Volk. Fangen wir von vorne an. Und dann hat ist Mose in die Fürbitte gegangen. Und hat gesagt, ja, das mach das nicht. Sondern verherrliche dich einfach an diesem Volk. Ich sage es mal mit ganz kurzen Worten. Und dann hat er nochmal Gott gesagt, 10-mal haben sie mich versucht. Und Gott hat dann über eine ganze Generation Gericht gesprochen. Er hat vergeben, aber über die ganze Generation Gericht gesprochen. Und so ist auch heute noch. Gott vergibt. Aber das heißt nicht, dass irgendwo alle Probleme dann gelöst sind, sondern dass er auch gegebenenfalls uns auch Dinge auslöffeln lässt. Und eine ganze Generation ist deshalb in der Wüste geblieben. In 4. Mose 14, 23 sagt er, keiner soll das verheißene Land sehen, nur mein Knecht Kaleb. Weil, jetzt kommen wir zum Thema, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich ins Land bringen, in das er gekommen ist, und sein Nachkommen sollen es einnehmen. Und dann nochmal, hat er das nochmal erweitert, Gott hat dann nochmal gesprochen und Kaleb und Josua ausgenommen, also die beiden. Und er hat dann gesagt, 40 Tage habt ihr das Land ausgekundschaftet, 40 Jahre müsst ihr deswegen durch die Wüste gehen. Und dann ging es erstmal nochmal 40 Jahre durch die Wüste und durch all die Entbehrungen nochmal durch. Und das ist, ich denke, dass diese Erlebnis des Volkes Israel soll auch für uns ein Zeichen sein. Weil auch unter uns, wir sind ja das gegenwärtige Volk Gottes. Auch unter uns gibt es Leute, die Ehrenrunden machen, Ehrenrunden machen, Ehrenrunden machen. Musst du 40 Jahre durch die Wüste? Eigentlich will Gott das nicht. Alle Kundschafter, die negative Kunde gebracht haben und das Volk aufgewiegelt haben, alle Kundschafter sind sofort durch eine Plage getötet worden. Nur eben der Josua und der Kaleb nicht. Was hat Gott eigentlich mit dem anderen Geist Kalebs gemeint? Was war der Unterschied zu Josua und Kaleb und den anderen Kundschaftern? Was war das? Haben die Kundschafter gelogen? Haben die Kundschafter gelogen? Nein, die haben nicht gelogen. Die haben nicht gelogen. Sie haben wahrheitsgetreu berichtet. Das Land ist sehr gut. Sie haben Früchte mitgebracht. Aber sie sahen nur die natürliche Realität. Und die verursachte, was die Bedrohung anging, bei ihnen panische Angst. Riesen. Befestigte Städte. Gesicherte Städte und wahrscheinlich auch wesentlich bessere Technik, also körperliche Überlegenheit, technische Überlegenheit in der Kriegsausrüstung. Was sollen sie da machen als eine durch die Wüste ausgezehrtes Nomadenvolk? Und wir haben es ja vorhin gelesen, sie haben gesagt, wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Wir haben uns so empfunden wie Heuschrecken. Und die anderen haben das auch gemerkt. Das ist aber eine rein hypothetische Annahme. Ob die anderen das wirklich so gemerkt haben. Es war in ihnen drin. Weil, und ich denke, das ist ganz wichtig für uns, weil sie Festungen gesehen haben, äußere Festungen, diese befestigten Städte, diese starken Leute, äußere Umstände, so ist es auch für uns, äußere Umstände und dann innere Festungen, äußere Festungen und innere Festungen. Wir waren wie Heuschrecken, Minderwertigkeitskomplex, innere Festungen. Und du bist vielleicht auch jetzt durch eine Wüste gegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt bestellt ist in deinem Leben. Johannes hat erzählt, wie er durch die Wüste gegangen ist. Ne? War ein Wüstengang. Und da kommt innerlich alles Mögliche zutage in diesen Wüstenzeiten. Und damals war es auch diese Sklavenmentalität, die immer noch drin war, nach 40 Jahren. Diese Minderwertigkeit, Ängste, innere Festung. Da, wenn heute da das junge Mädel sich in den Spiegel guckt und sagt, ich bin hässlich, ich werde auch niemals einen abkriegen. Innere Festungen, die entstehen, wo Eltern einfach Dinge auf ihre Kinder legen im Zorn. Wo sie sagen, du bist nichts, du wirst nichts, aus dir wird niemals was. Dir werden wir mal ein Hütchen aufsetzen und kannst bei McDonald's arbeiten. Das Wichtigste war, sie verhielten sich so, wie wenn es Gott nicht gäbe. Das war der Punkt. Sie verhielten sich so, wie wenn es Gott nicht gäbe. In dem Moment vergaßen sie all die großen Wunder, die sie mit Gott erlebt haben und die Gott an ihnen getan hat in der Vergangenheit. Überlegt mal, die haben genau die gleichen, die anderen Leute haben genau die gleichen Wunder erlebt wie Josef und Josua und Kaleb. Genau die gleichen Wunder. Aber sie haben das anders verarbeitet. Sie haben ihre Vergangenheit anders verarbeitet. Ihre Erlebnisse der Vergangenheit anders verarbeitet. Bedrückung, Verfolgung, Hunger, Durst. Was haben wir nicht alles erlebt? Ja, Gott hat immer wieder im letzten Moment eingegriffen und hat da geholfen. Aber wir hatten einen unglaublichen Stress. Das ist doch das normal Menschliche. Wir hatten einen unglaublichen Stress. Muss das alles sein? Warum hat Gott das überhaupt alles zugelassen? Wir hätten doch da auch ganz friedlich und gut versorgt hierher kommen können. Warum hat Gott nicht das gemacht? Warum müssen wir schon wieder kämpfen? Dauernd haben wir Stress gehabt, dauernd haben wir kämpfen müssen. Und jetzt wir kämpfen gegen eine totale Übermacht. Und der normale Einzelne hat wahrscheinlich damals auch schon gesagt, ehrlich gesagt, nach dem ganzen Stress, den ich mitgemacht habe, habe ich keinen Bock mehr. Hey, da geht es immer um meine Existenz und dann muss ich immer glauben. Immer glauben, 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 vertrauen. Ist reichlich anstrengend. Christ sein ist reichlich anstrengend. Ich habe keinen Bock mehr. Hallo? Hast du nicht auch schon Gottes Eingreifen erlebt? Wer hat schon mal Gottes Eingreifen erlebt? Ich kann beide Hände hochheben. Und die haben viele ihre Hand hochgehoben. Befreiung, Heilung, Veränderung von Umständen, Gebetserhörung. Alle haben wir was erlebt mit Gott. Aber warum lässt du dich immer wieder von der Situation, von den Umständen so gefangen nehmen? Warum? Warum reagierst du genau wie die damals? Mit Angst, mit Aufgabewünschen, mit Rückzugsgedanken. Wir Männer sind da besonders stark, ne? Wir sind dann wie die einsamen Berglöwen, wir ziehen uns dann zurück in unsere Höhle. Und da ist in der Regel ein Computer und da kann man sich anders beschäftigen und ablenken. Warum reagierst du so, wie wenn es Gott nicht gäbe? Warum flüchtest du dich, sorry, dass ich heute einfach mal fränkisch geradeaus rede, warum flüchtest du dich in religiöses Geschwafel? Religiöses Geschwafel, dass du selbst, und wenn du ehrlich bist, wenn du ganz ehrlich bist, dass du selbst nicht glaubst. Und du redest zu anderen, ja, der Herr hilft und tralala, und selber glaubst es nicht. Eine Hochzeit nach der anderen feiern die hier in der Emanuel-Gemeinde. Und was ist mit mir? Jahrelang habe ich gewartet. Kein Eingreifen Gottes. Kaleb war ein Mann anderen Geistes. Er hat durch Gottes Führungen, sorry, kann ich mir mal mein Konzept geben. Er hat durch Gottes Führungen und sein Eingreifen Gottvertrauen gelernt. Er hat durch Gottes Führung Gottvertrauen gelernt. Das ist das, was wir brauchen. Und für ihn waren die ganzen Bedrängnisse, die ganzen Verfolgungen, der Hunger, den er identisch wie die anderen miterlebt hat, und Dursterlebnisse nicht das Zentrale, sondern das, was Gott in der jeweiligen Situation gemacht hat, wie er eingegriffen hat. Darauf hat er Kaleb geguckt. Der hat nicht auf das Negative geguckt, sondern auf das Eingreifen Gottes. Und er hat davon gelernt. Das hat ihn gestärkt. Was Gott in der jeweiligen Situation gemacht hat. Vor langer, langer Zeit. War jetzt erst wieder so ein Jahrestag, haben Iris und ich schwerste Dinge erlebt. Es gab tausend Gründe aufzugeben. Tausend Gründe aufzugeben. Ich habe mit einem prophetischen Mann gesprochen und gesagt, du, ich glaube, mein Dienst ist zu Ende. Sagt der prophetische Mann, nein, Egger, dein Dienst fängt erst an. Und heute bin ich dankbar, nicht aufgegeben zu haben. Heute feiern wir, dieses Jahr feiern wir unser 30-jähriges, auch ich mein 30-jähriges Dienst übernehme. Iris auch übrigens, nicht nur ich, Iris auch. Wir sind geblieben. Wir sind geblieben. Bist du ein Mann, eine Frau der Art Kalebs, mit dem Geist Kalebs? Kaleb hat diese negativen Leben nicht künstlich, die Erlebnisse nicht künstlich am Leben erhalten. Er hat sich nicht als Opfer der Umstände gesehen. Und es ist das Menschliche. Das haben wir alle, ich denke irgendwo alle schon erlebt, dass da einfach du siehst dich als Opfer und die anderen und alles ist so schlimm. Und dann feiern wir unsere Mitleidspartys, Selbstmitleidspartys, ziehen den Vorhang zu, obwohl draußen schön die Sonne scheint und singen. Suzanne takes me down to a place near the river. Selbstmitleidsparty. Er hat sich nicht im Nachhinein dauerbemitleidet. Und auch er hat wahrscheinlich tausend Gründe gehabt, aufzugeben. Und er hat sich dem verweigert. Das war der Geist, der andere Geist. Der Geist Kalebs. Und wie schaut's da bei dir und wie schaut's bei mir aus? Wie schaut's da bei uns aus, Geschwister? Sonntagmorgen ist nicht nur, dass wir hier was Schönes zelebrieren, sondern ehrlich zu sein vor Gott. Gemeinschaft zu haben mit Gott, sich stärken zu lassen von Gott. Abzulegen, den Schutt dürfen wir ablegen bei ihm. Komm zu ihm, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Kaleb und Josua antworteten mit Glauben. Glauben, ich sage es immer wieder, heißt Pistoiein im Griechischen. Und das heißt Vertrauen, persönlich Gott vertrauen. Ihre Meinung war ja, wenn Gott uns in früheren Zeiten geholfen hat, wenn Gott da damals Wunder getan hat, wird er uns auch jetzt helfen. Amen. Und wenn Gott das ganze Meer, das ganze Heer von den Ägyptern im Wasser ersäuft hat, in einem Aufwasch, ein ganzes Heer ersäuft hat, warum soll er das nicht wieder tun? Warum soll er es nicht genauso mit den Riesen machen? Und das hatten die anderen überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Kaleb glaubte den konkreten, ganz wichtiger Punkt für uns auch, den konkreten Verheißungen Gottes. Was hat Gott gesagt? Ich habe die Völker in eure Hand gegeben. Das hat er gesagt. Ich sende meinen Engel vor euch her. Und er wird sie vernichten. Vor euch. Kaleb war es auch egal. Er war in einer ganz extremen Situation, wo nur Mose, Aaron, Josua und Kaleb, vier Leute, gegen das ganze Volk standen. Und ihm war es egal, in der Minderheit zu sein. Und uns ist es oftmals nicht egal. Aber es ist so, dass wir Christen, auch ja, vor allen Dingen die lebendigen Christen, in der Minderheit sind, 2% in unserem Land, sagt man, von neuem geborene Christen. Kaleb war das egal. Kaleb wollte dabei sein, wenn Gott etwas tut. Er wollte nicht nur seine Hundgassi führen, so wollte die Schlachten des Herrn schlagen. Was willst du? Was magst du? Führst du einen Hund Gassi? Nichts gegen Hunde. Hebräer 11, Vers 6. Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Gott, ohne Glauben ist das unmöglich. Wer zu Gott kommen will, der muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt. Und es reicht nicht aus, dass es ihn gibt, sondern dass er ein Belohner sein wird. Denen, die ihn suchen. Kaleb blieb frisch. Be fresh. Er blieb frisch. Wie bleibt man frisch? Indem man sich der Verbitterung verweigert. Indem man keine Ängste zulässt. Und das hat mit einer Entscheidung zu tun. Das kommt nicht, wenn dann das Gefühl der Angstlosigkeit irgendwann mal kommt. Feelings. Ja, da kannst du lange warten. Du musst dich entscheiden gegen Ängste, weil Ängste sind Götzendienst. Du hast mehr Angst vor dem, was dich bedroht, als dass du Vertrauen hast, dass Gott dir mit dir ist und dir hilft. Er blieb frisch, indem er mit Gott gerechnet hat. Rechnest du mit Gott? Rechne mit Gott. Er hat die Beziehung mit Gott gehalten. Halte die Beziehung mit Gott. Und für uns dem Heiligen Geist Raum geben, der dann macht, dass du ein Mann und eine Frau anderen Geistes bist. Das macht der Heilige Geist. Das kannst du nicht selber aus dir herauskrampfen. Kaleb blieb frisch. In Josua 14 lesen wir bei der Landverteilung, da war der Kaleb 85 Jahre alt. Und er hätte sich nach 40 Jahren Wüstenwanderung, hätte er sich was Einfaches aussuchen können. Ein schönes, einfaches Stück Land, wo man nicht groß kämpfen muss, Das hätte er sich auch aussuchen können, aber Kaleb wollte das Gebirge haben. Gib mir den Berg, gib mir das Gebirge. Das sind die Riesen und die werde ich fressen wie Brot, die werde ich schlagen. Das ist meins. Und nun siehe, ja, geh nochmal hoch. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gehalten, wie er es geredet hat. Es sind nun 45 Jahre. Ja, ich bin gut in der Zeit. Es sind 45 Jahre, nachdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Hä, ist das doch ein Hammerwort. Ich bin heute noch so stark wie vor 40 Jahren. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jedem Tag geredet hat. Denn du hast an jedem Tag gehört, dass die Enakiter, das sind die größten Riesen gewesen, dort sind. Und große feste Städte. Und er hat die Chance gesehen, nicht die Bedrohung. Mit 85 Jahren. Hat die Chance gesehen. Vielleicht ist der Herr mit mir. Warum hat er gesagt, vielleicht? Ist das Unglaube? Nein. Weil es immer um die Beziehung geht. Und da kann ja auch mal was dazwischen stehen, ne? Deswegen heißt es auch da, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Und wir wissen, er hat sie vertrieben. Und er hat das Land erobert. Und er hat das Erbteil, es war das Erbteil, so sagt das Wort Gottes, Kalebs für immer. Weißt du, was das bedeutet in der heutigen Situation? Das ist Westjordanland, wo die ganze Welt oder die Dreiviertelwelt sagt, das gehört euch nicht. Das Palästinensergebiet, es ist Kalebs Erbe. Und Gott richtet darüber anders und urteilt darüber anders. Und das gehört Juda. Das gehört dem Stamm Juda. Dieses Land, Westjordanland, bei Hebron, diese Gegend. Kaleb hat es erobert. Und für uns alles, was hat Kaleb gesagt? Ich bin 85 Jahre, heute noch so stark. Heute noch so stark wie damals. Kaleb hat nicht an Stärke abgenommen, aber er hat an Erfahrung dazu gewonnen. 40 Jahre Erfahrung. Und es geht auch letztendlich nicht, auch bei uns, es kann sein, dass wir anders geführt werden, dass wir vielleicht nicht so körperlich stark bleiben, wie der Kaleb es damals geblieben ist. Das kann durchaus sein. Da ist es individuell. Aber eins sage ich euch. Glaubensstärke. Glaubensstärke, die soll bleiben. An Glauben sollst du zunehmen. Und du sollst mehr Glauben haben, wenn du 85 bist, als wie du 40 Jahre bist. Mehr Glauben als mit 40 wie mit 20. Glaubensstärke. Und Gott braucht Männer und Frauen. Junge Männer, junge Frauen. Aber auch ältere Männer und ältere Frauen. Mit Glaubensstärke. Mit Glaubensstärke. Männer und Frauen eines anderen Geistes. Bist du dabei?
Amen.
Dann ist Zeit, die Hauspantoffeln wieder auszuziehen. Und die Stiefel des Evangeliums anzuziehen. Und das hinauszugehen. Ja, die Kämpfe Gottes zu kämpfen. Den Herausforderungen des Lebens sich zu stellen. Dazu bist du geschaffen. Dazu bist du berufen. Den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und wie ich schon oft gesagt habe, das Leben mit beiden Händen zu ergreifen. Und sagen, Herr, hier bin ich. Du bist mit mir. Und wir gehen voran. Wer geht mit? Dann steh auf und sag, ja, Herr, hier bin ich. Ich werde ein Mann, eine Frau anderen Geistes sein. Ich gehe nicht nur mit meinem Hund Gassi, sondern ich schlage die Schlacht des Herrn. Amen. Und ich bin zur Stelle. Und Vater im Himmel, du siehst, es sind nahezu alle aufgestanden. Herr, und wir bekennen es, wir können es nicht aus unserer Kraft, aber du bist der, der uns Kraft gibst. Du bist der Gott, der vor uns hergeht, der seinen Engel mit uns sendet. Du bist der Gott, der uns nicht alleine gelassen hat, sondern uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und Herr, ich bitte dich, dass einfach ein Geist der Ermutigung auf diese versammelte Gemeinde fällt. Ich bitte dich, dass einfach neue Kraft kommt aus der Höhe. Herr, ich bitte dich, da wo Menschen durch schwere Zeiten durchgegangen sind, vielleicht gerade jetzt, einfach, dass du Depressionen verschwinden lässt. Muss verschwinden in Jesu Namen. Und dass du uns erfüllst mit neuer Kraft, mit neuem Mut, mit neuer Freude. In Jesu Namen. Könnt ihr dazu Amen sagen?
Amen.
Amen. Dann lasst uns dem Herrn nochmal klatschen und ihm jubeln.